Es freut mich, dass wir unser Studium in der Heiligen Schrift in diesem neuen Quartal und in dieser neuen Zeit fortsetzen können. Es ist spannend geworden auf Erden. Das Alltägliche gibt es nicht mehr. Neues, Ungewohntes, noch nie Dagewesenes ist da. Und etwas in dieser Zeit verändert sich auch. Und das ist, die Bibel rückt plötzlich in den Mittelpunkt. Religion, Gott rückt in den Mittelpunkt. Das mag man wohl sagen, ist doch gut. Ja, aber nur, wenn man es versteht, worum es geht. Weil als Bibelkenner wusste ich, dass irgendwann, bevor Jesus kommt, es eine religiöse Erweckung geben wird. Und dass die falsche Erweckung der wahren vorausgeht. Ich hätte mir nie gedacht, dass mit einem möglichen Krankheitsproblem die Erweckung der ganzen Welt entstehen könnte. Deshalb wird es jetzt viele geben, die plötzlich aufwachen und die falschen Christusse oder Propheten werden aus der Erde aufsteigen wie die Pilze. Und wer wird wissen, zu unterscheiden von dem, was wahr ist und von dem, was nicht wahr ist? Deshalb müssen wir die Bibel kennen. Wir haben gesehen, die hat einen Zweck, die Befreiung des Menschen aus dem Selbstbetrug. Sie hat einen Zweck, den Menschen wieder fähig zu machen zum Dienst, dass er nicht mehr sich selbst dient, sondern dass er Gott dient. Und sie ist da, damit wir mit Gott sprechen können. Sie ist nur nicht ein Buch, wo uns nur einen Inhalt erklärt, sondern sie ist das Buch, womit ich mit Gott spreche. Der Inhalt erklärt uns die Herkunft des Menschen, die Ursache des menschlichen Problems, was sie in ihm verändert hat, die Folgen der inneren Veränderung, wie er daraus erlöst werden kann, den Zeitraum und Ablauf des Erlösungsprozesses. Das sind so die großen Themen der Heiligen Schrift. Nun müssen wir uns natürlich die Frage stellen, durch wen und zu welchem Zweck wurde die Bibel geschrieben? Und die Bibel sagt es durch den Apostel Paulus im 2. Timotheus, Kapitel 3, 15 bis 17. Und weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Nun, dieser Bibeltext ist schon eine klare Inspiration, weil Gott hat dem Apostel Paulus die Fähigkeit gegeben, in einem Satz oder zwei Sätzen hat er letztendlich das Ganze zusammengefasst. Die Heilige Schrift ist Gottes Inspiration. Gott hat sie nicht persönlich geschrieben, aber er hat sie gegeben. Die Menschen, die es geschrieben haben, haben sie in seinem Auftrag getan. Wozu ist sie da? Zu unterweisen, zur Seligkeit. Das heißt, sie muss mich aus dem Not, in der ich bin, sie muss mich erretten. Seligkeit ist Erlösung. Und die geht nur durch den Glauben an Christus Jesus. So, in diesen drei Versen hat er alles zusammengefasst, was wir in der Heiligen Schrift finden und um was es geht. Und deshalb ist die Heilige Schrift nütze zur Lehre. Man lernt daraus die Strafe, was hier Strafe ist. Es wird quasi uns, wir werden zurechtgewiesen. Das ist Strafe, die sie bringt unser Denken in die richtige Richtung. Man könnte sagen, sie ist zur Erziehung da. Aber der alte Luther übersetzt das noch so, wie es tatsächlich ist. Unser Geist, der nimmt es gerne abseits des Weges. Also sagt er, die Bibel bringt ihn wieder auf den Weg. Das ist zur Strafe. Zur Besserung, das heißt, Wir haben gewisse Sachen, die nicht gut sind. Das wissen wir in unserer Natur und die müssen sich verändern. Und die Züchtigung ist noch einmal der Prozess, in dem du zurechtgewiesen wirst und sagst, okay, das muss so sein. Ich muss mich verändern. Das ist Züchtigung. Was ist der Zweck? Wiederum, er fängt mit dem Zweck an und er hört mit dem Zweck auf, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Ein fantastischer Text. Er beinhaltet alles, was die Bibel im Großen zu sagen hat. Und ich finde es fantastisch in drei Punkten, genauso wie ich es in der vorigen Folie gemacht hat: Befreiung vom Selbstbetrug, dass man wieder selbstlos leben kann, dass man tun kann das gute Werk und dass man mit Gott spricht, man lernt, er bessert uns, er zieht uns zurecht. Das alles ist der Sinn und Zweck der Bibel. Nun, wir können den Sinn und Zweck der Bibel ohne Grundkenntnisse nicht verstehen. So, wir müssen zunächst das Grundgesetz der Schöpfung, Ursache und Wirkung kennen. Ohne das Gesetz können wir die Bibel nie richtig interpretieren. Wir müssen wissen, das Gesetz sagt, dass nichts aus sich selbst existieren kann und nichts für sich selbst gemacht wurde. Alles wurde zu einem Dienst geschaffen. Aber ich muss, um die Bibel zu verstehen, den Menschen verstehen. Natürlich erklärt sie, wofür er geschaffen wurde, woher er kommt, der Ursprung. Sie erklärt, woraus er besteht. Wir müssen wissen, auf welchen Elementen besteht der Mensch. Und wir müssen wissen, welche seine Lebensbedürfnisse sind, die Mittel, welche er braucht, um zu funktionieren. Und dann müssen wir wissen, was den Menschen in die Not brachte. Weshalb braucht er einen Erlöser? Weshalb muss er rauskommen aus der Not, in der er hineingekommen ist? Deshalb muss ich wissen, wodurch entstand die Not? Was ist die Ursache der Not? Die meisten Christen haben keine Ahnung davon. Dann muss ich wissen, worin besteht die Not? Das ist die Wirkung. Aber es gibt noch etwas, wohin führt die Not? Und das sind die Folgen. So, das sind Fragen, die müssen wir beantworten. Und die Bibel gibt uns dafür eine Antwort, aber nicht nur sie allein, sondern das Gesetz der Natur, der Mensch, so wie er aufgebaut ist, erklärt sich selbst. Und was die Bibel geschrieben wurde, sie wurde an einen Menschen in Not geschrieben. Nicht an die, die keine Not haben. Der Mensch in der Bibel hat eine tiefe Not. Ob er hier verzweifelt ist oder krank im Bett liegt oder depressiv, nicht weiß, was er tun soll, der Mensch ist in einer Not und er ist durch diese Not in einer ausweglosen Lage. Worin besteht diese ausweglose Lage des Menschen? Was macht sie ausweglos? Müssen wir verstehen, sonst können wir das Wort Gottes nie verstehen. So hat man keine Grundlage, hat man kein Fundament, ist man völlig abseits dessen, was man erreichen will, mit der Bibel in der Hand. Und die Besten, die uns das Fürchten lehren, sage ich mal, sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Juden das alte Volk. Jesus kam zu ihnen, sie waren mit der Schrift in der Hand und dennoch haben sie ihn nicht erkannt. Als er sie las, als er aus dem Jesaja las, der Geist des Herrn ist über mir, das, was er mich gesalbt hat, zu kündigen den Armen das Evangelium, den Zerschlagenen die Befreiung, den Blinden das Sehen, den Gefangenen die Freiheit und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und dann als er sagte, dies ist heute unter euch geschehen, weil er sagte, ich bin gekommen, euch aus dieser Not zu retten, haben sie ihn nahezu getötet. Und er wäre gestorben an dem Tag, hätte Gott es zugelassen, dass sie ihn töten. So, wenn der Mensch nicht versteht, um was es geht, kann ihm auch niemand helfen. Ich habe immer die Schwierigkeiten, bevor ich ein Thema angehe, dass ich möchte, dass jeder versteht die Grundlage. Und so gehe ich hier in ein paar Minuten die Grundlage nochmal durch. Ganz von Anfang an, der Mensch wurde aus Erde geschaffen und aus einem Lebenshauch. Als Gott den Lebenshauch eingeblasen hat, wurde aus dem Menschen eine lebendige Seele. Die besteht aus einem Körper, aus der Erde wurde ein Körper. Erde und Körper sind nicht dasselbe. Aus dem Lebenshauch wurde ein Geist. Ein Lebenshauch und ein Geist ist nicht dasselbe. Und von Anfang an war der Mensch an Gott gebunden. Das wissen wir. Die Hirnrinde beinhaltet den ganzen physischen Menschen. Dort muss darüber ein Geist sein, der durch Gedanken und Entscheidungen den elektrischen Strom macht. Und beides zusammen ist die Seele. So, der Mensch hat seinen Ursprung in Gott. Er wurde geschaffen zum Dienst. Er hat zwei Elemente, aus denen er geschaffen wurde und aus denen er existiert. Er hat einen geistigen Teil und einen körperlichen. Etwas, was Materie ist und was nicht atomare Materie ist. Ja? Und die zusammen bilden den lebendigen Menschen, die lebendige Seele. Und er kann nicht von sich aus existieren. Er muss durch Vertrauen an Gott gebunden sein. So, gehen wir jetzt noch einen Schritt noch tiefer. Wir sehen jetzt hier den Körper, der in der Hirnrinde zusammengefasst ist, den Geist und die Seele zusammen. Die Entscheidungen des Menschen sind der Ausgang, dadurch macht er den Strom, aber er braucht natürlich auch einen Eingang. Und wir haben gesehen, der Eingang in den Geist ist die Wahrheit, wer ich bin. Und der Geist braucht, so wie auch der Körper zwei Elemente braucht, um zu funktionieren, Strom und Chemie, braucht auch der Geist zunächst eine Bindung. Er kann ohne Bindung, die durch Vertrauen existiert, nicht funktionieren. Aber er braucht auch geistige Information, das Wort, Bilder, all das. Und die muss er durch den Glauben aufnehmen. Und da Adam wusste, wer er ist, war er von vornherein an Gott gebunden und sein Glaube an Gott war real. Er hat getan, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat. Und damit er nicht in Gefahr kommt, hat Gott ihm ein Gesetz gegeben und gesagt, wenn du dich von mir loslässt, wenn du mir nicht mehr glaubst und isst von dem Baum von der Erkenntnis des Guten und des Bösen, dann musst du sterben. So, Gott hat uns also den Verstand gegeben und das Gesetz, dass wir Dinge prüfen können, die auf uns zukommen. Und so wurde der Mensch geprüft, aber er hat gegen das Gesetz gehandelt, er hat gedacht, er hat einen blinden Glauben angenommen, er könnte aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden und hat die Lüge des Bösen angenommen, ist dadurch innerlich verändert worden und hat sich dadurch automatisch im Vertrauen an Menschen gebunden und jetzt ist sein Glaube blind. Und da Gott einen Menschen geschaffen hat und aus allem Menschen alle entstanden sind, kommen wir alle auf die Welt in derselben Not. Wir alle sind in uns selbst betrogen. Wir können nicht unterscheiden. Wir können auch nicht wählen. Die einzige Möglichkeit, die Gott hatte, uns aus dieser Not herauszuholen, war ein Erlöser. Dieser Erlöser musste in dieses Leben hineinkommen und deshalb braucht er die Maria. So kam Jesus zur Hälfte von seinem Vater und zur Hälfte von Maria als Mensch, als 100% Mensch, war er dann zur Hälfte, hatte seinen Geist von Gott und die Hälfte von Maria, so sagt es das Gesetz der Vererbung. Er vererbte von seinem Vater die Wahrheit, von seiner Mutter die Lüge. Durch die Wahrheit war er automatisch an Gott gebunden, vertraute ihm. Und jetzt lebt er ein Leben in einem Kampf gegen die Lüge, die er aufgenommen hatte, die in ihm selbst war. Und diese Lüge musste entfernt werden und sie wurde entfernt durch das Kreuz. Das verstehen die meisten Menschen nicht, weil sie das Opfersystem nicht verstehen. Das Lamm, das Gott geschlachtet hatte, ganz am Anfang, musste zunächst, bevor es auf den Altar gelegt wurde, musste das Fett entfernt werden. So, es war ein vollkommenes Lamm, es durfte keines sein mit einem Fehler Und dennoch musste etwas aus dem Lamm entfernt werden, bevor es auf den Altar gelegt werden konnte. Und das war das Fett. Und deshalb musste am Kreuz zunächst aus Christus diese falsche Identität entfernt werden. Und dann starb er, hat sein Leben aufgegeben und kommt in der Auferstehung als eine völlige Neuschöpfung aus dem Grab. Er ist jetzt ein völlig neues Wesen, hat keine Möglichkeit mehr der Selbsttäuschung. Sie ist für immer ausgeschlossen, weil wir wissen, die Sünde ist nicht der Grund aller Dinge, sondern die Selbsttäuschung ist die Ursache. Dass Luzifer dachte, er könnte Gott sein, dass Adam und Eva dachten, sie könnten Gott sein, das ist die Ursache, das heißt die Selbsttäuschung. Dadurch wurde das Vertrauen zu Gott aufgehoben, dadurch sündigte man. So, die Sünde ist nur die Folge, sie ist die Wirkung. Und das, was dann als Folge auf die Wirkung kommt, ist natürlich der Tod. Deshalb hat Christus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung den alten Menschen getötet und einen völlig neuen drauf geschafft, der nicht mehr sündigen kann, dessen Gesetz ins Herz geschrieben ist. Dieser neue Mensch hat mit Sünde, mit Fähigkeit zur Sünde nichts mehr zu tun, weil er kann sich selbst nicht mehr täuschen, weil das Gesetz ist ihm ins Herz geschrieben. So, man könnte darüber viele Stunden sprechen. Wir kommen zurück. Ich als Mensch brauche einen Erlöser. Du als Mensch brauchst einen Erlöser. Wie kann der Erlöser zu dir kommen? Nun, Gott hat das Wort gegeben, das Zeugnis. Und dieses Wort müssen wir aber interpretieren. Wenn wir nicht wissen, wozu es da ist und es nicht interpretieren können, können wir auch unseren Zustand nicht erkennen. Und das ist das größte Problem, das heute der Mensch hat, weil der Böse hat das Gesetz, das, was ihm die Augen öffnen könnte, es zu sehen, entfernt. Deshalb haben wir heute, und das ist die Chance der Stunde, die Möglichkeit der Welt, die Augen zu öffnen mit dem unwandelbaren Gesetz Gottes, das in der Natur auf allen Dingen steht und sicherlich auch das Geistige alles führt. Durch das Gesetz haben wir jetzt die Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, dass sowohl ihr Glaube ein Blinder ist, weil sie vertrauen auf Menschen. Und wir müssen beides ändern. Der Glaube muss real werden und das Vertrauen muss auf Gott kommen. Sonst haben wir nie eine Chance zur Erlösung. Deshalb kommt jetzt für uns die Möglichkeit, in die Finsternis dieser Welt, die religiös ist, hundertprozentig. Die ist religiös. Die Menschen werden jetzt vieles unternehmen und werden sagen, wow, ich brauche Gott. Aber wozu? Und wenn der Böse den Menschen nicht, wenn der Böse es schaffen kann, den Menschen nicht darauf zu beziehen, dass er innerlich ein Problem hat und nicht äußerlich, dann, das heißt, kann der Böse es verhindern, dass wir sehen, dass wir ein inneres Problem haben, nicht ein äußeres, dann können wir nie errettet werden. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass Krankheit nicht von den äußeren physischen Elementen des Lebens kommt. Die Krankheit kann nur aus dem Geist des Menschen, aus seiner Selbsttäuschung entstehen, die dadurch den Menschen zwingt, einen blinden Glauben auszuüben und blind den Menschen zu vertrauen. Das ist die Situation, die diese Identität mit dem Menschen macht. Und jetzt ist die ganze Welt in dieser Blindheit und denkt, etwas Äußeres könnte sie krank machen. Ja, es gibt Elemente von außen, die uns töten können, aber nicht wirklich krank machen. Das heißt, Gift kann uns töten. Gift Gase oder wenn eine Schlange uns beißt, kann uns töten. Gott kann das Gift natürlich, so wie er verheißen hat, unschädlich machen, weil auch das Gift benutzt Gottes Kraft, um zu funktionieren. So als die Schlange Paulus gebissen hatte, hatte sie abgeschlagen und die ganzen Menschen dachten, oh, was ist das für ein Verbrecher, weil jetzt ist er aus dem Schiffbruch entkommen und jetzt beißt ihn die giftige Schlange. Das muss ein großer Sünder sein. Und sie erwarteten, dass das Gift wirkt und es wirkte nicht. Und dann dachten sie nicht mehr, dass er ein Mensch ist und dass er ein Verbrecher ist. Und dann dachten sie plötzlich, es ist ein Gott, weil das war etwas Übernatürliches. So, Gott kann uns bewahren vor Gift. Er kann uns bewahren vor äußerer Gewalt. Aber er muss es nicht. Er kann es zulassen, weil er prüft auch durch diese Dinge sein Volk. Aber was auch immer er zulässt, ist zu unseren Gunsten. Jetzt muss ich aber verstehen, dass Krankheit nicht so ein Prozess ist. Krankheit kommt aus der inneren Lüge des Menschen. Und das können wir jetzt dem Menschen zeigen und beweisen mit dem Gesetz der Natur. Und wenn jetzt die Menschen durchs Gesetz, und das ist die Gnade, sehen, dass ihr Glaube falsch ist, haben sie die Wahl, einen reellen Glauben zu haben, der dazu führt, dass sie zum Kreuz kommen, weil sie verstehen, sie können aus der Bindung zum Menschen nicht herauskommen, es sei denn, sie verstehen, sie sind ein Geschöpf Gottes, ein Kind des Allerhöchsten. Wenn diese innere Veränderung nicht stattfindet, kann Vertrauen auf Gott nicht passieren. Und das ist so wichtig zu verstehen. Das Gesetz führt zum Glauben. Der Glaube führt mich zu Christus. Ich nehme im Glauben Christus an als mein Leben. Ich brauche das Jesu-Leben in meinem Innersten und das nimmt die Stelle des alten Lebens ein. Dadurch werde ich durch Jesu-Leben an Gott gebunden und dadurch vertraue ich jetzt Gott und jetzt beginnt ein Kampf in meinem Herzen, bis die Wahrheit, die Lüge entfernt ist, bis mein Glauben nur im Worte Gottes steht und mein Vertrauen zu Gott nie mehr in Frage gestellt wird. So, das ist die Erlösung in ganz kurzem. Und jetzt kommen wir zu unserer Zeit. Wir haben in der Heiligen Schrift zwei Arten von Lehren. Wir haben die Wissenschaft, die Philosophie und die Religionen. Und die Bibel sagt so in Offenbarung 14, Vers 8, sie ist gefallen Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. Und in diesen Tagen ist mir das bewusst geworden. Und wisst ihr, warum Babylon gefallen ist? Dann ist ein System gefallen, wenn es einem offensichtlich wird. Ich hätte nie gedacht, dass das Ende so eingeleitet wird, wie es jetzt gekommen ist. Aber jetzt ist Babylon gefallen. Jetzt kann ich durchblicken. Ich kann sehen, wie schlau die Sache gemacht ist, nicht von einem Menschen, das ist ein hoher intellektueller Geist des Bösen, der das Ganze wunderschön inszeniert und hat getränkt die ganze Welt. Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Heiden haben von ihrem Wein getrunken, darum sind die Heiden so toll geworden. Warum ist der Kelch in der Hand des Herrn? Weil ohne Gott der Böse nie etwas machen kann. Als er Petrus sichtete, musste er Gott fragen, er kann nichts tun, außer dass Gott es ihm erlaubt. Und so wie das alte Babel in der Hand Gottes ein Gericht gebracht hat über sein Volk, so bringt auch heute das geistige Babel ein Gericht über Gottes Volk. Aber es kann und wird nur die Aussichten aus dem Volke Gottes, die sowieso schon von dem Wein des Kelches der Hurerei getrunken haben. Mir ist jetzt klar, wo der Wein ist. Was ist der Wein und was ist Trinken? Nicht? Der Wein ist Leere. Und der Wein der Hurerei ist, dass die Leere verführt mich, etwas zu tun, was nicht stimmt. Das ist gottlos. Und jeder, der nicht mit Gott lebt, lebt in Hurerei, weil er lebt mit den Götzen. Und der heutige Götze, der damals Baal war, ist, und das ist für mich heute ganz klar und deutlich geworden, die Wissenschaft. Wisst ihr, als wir die Prophetie geschaut haben und bevor etwas sich erfüllt, hat man ja nur eine Ahnung, was es sein könnte, oder? Und man nimmt sich von dir etwas und von da etwas, aber für mich ist jetzt klar, wir haben in unserem Blick in die falsche Richtung geblickt. Wir haben uns nach dem Papst geguckt und was er so vordergründig tut. Aber Satan, mit dem Vordergründigen, lenkt er nur ab, um hintergründig zu arbeiten. Und er hat perfekt gearbeitet. Aber Gott lässt es ihm völlig zu, weil sein Volk, wenn es aus dem Kelch Babels trinkt, wird dort landen, wo Babel ist. Deshalb kommt Gottes Wort. Und Gottes Wort sagt, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Das heißt, glaube ich der Wissenschaft, muss ich handeln, vertraue ich ihr und jemandem vertrauen, außer Gott ist die Sünde. Flieht aus Babel, damit ein jeglicher seine Seele rette, dass ihr nicht untergeht in ihre Missetat, denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn, der ein Vergelter ist und will ihnen bezahlen. Ja, meine Lieben, Babylon wird gerichtet. Sein System ist jetzt offenbar worden. Man sieht, und ihr seht, ich habe die Becher gleich getan, weil sie sehen gleich aus. Sie beschäftigen sich auch mit dem Gleichen. Die Wissenschaft beschäftigt sich mit den Menschen. Das Wort Gottes beschäftigt sich mit den Menschen. Die Philosophie beschäftigt sich mit den Menschen. Das Wort Gottes. Die Religion beschäftigt sich mit den Menschen. Das Wort Gottes. Aber welches ist jetzt der Mensch, um den es geht? Die Becher sehen äußerlich gleich aus. Sie wollen alle das Gute und sie schmecken gleich. Und ich könnte sogar sagen, vielleicht schmeckt der Wein Babylons besser, wie, ich sage es mal, das Wasser Gottes, der sagt, kommt und trinkt von mir. Und beide sind zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Menschen. Perfekt, oder nicht? Wer will die Becher auseinanderhalten? Schaut euch heute an, unsere Gemeinde. Schaut euch das Christentum an. Sind sie nicht alle wissenschaftsgläubig? Tun sie nicht alles genauso wie heute ein paar Experten uns, ich sage jetzt mal, versuchen, hinters Licht zu führen? Was führt dazu, dass wir in der Lage sind, die Becher, den Wein, der da eingeschenkt ist. Weil Trinken ist Glauben. Jeder, der trinkt aus dem Wein, der glaubt das. Und was du geschluckt hast, wird seine Wirkung haben. Es gibt nur eine Sache, die uns helfen wird, den Unterschied zu machen. Weil die falsche Erweckung wird die Bibel haben zum Mittelpunkt. Und sie wird Gott im Zentrum haben. Sie wird die Anbetung im Zentrum haben. Aber wenn man nicht versteht, dass Anbetung nur ein Mittel ist, um einen Zweck zu erreichen, dann kommt im Wein Babylons, wird die Anbetung zum Zweck. Und das Einzige, was uns zeigen kann, dass Anbetung und die Beziehung zu Gott nicht Zweck ist, sondern nur ein Mittel, ist das Gesetz, das unveränderliche Grundgesetz, was auch in den 10 Geboten und im Hintergrund der Geist der 10 Gebote ist. Dort ist es alles drin. Aber wenn man das Gesetz nicht versteht, was heute die Christenheit nicht versteht, auch wir als Adventisten nicht. Das ist die traurige Sache. Aber wir bekommen unsere Chance. Jetzt. Wenn du jetzt nicht siehst, dass du in der Vergangenheit von dem Wein Babylons getrunken hast, indem du geglaubt hast, der Wissenschaft ihre Ideen über den Menschen, über den Frontallappen, über die Nahrung als das Nonplusultra. Unser Immunsystem wird nicht von Nahrung gemacht, weil die Funktion wird vom Geist aus unserem Herzen gesteuert, nicht von dem, was wir essen und trinken. Das wird nur verbraucht. Ohne das Gesetz werden die Menschen weiter aus dem Wein Babylon trinkens und sie werden es nicht einmal verstehen. Mir ist klar geworden in diesen Tagen, wo das Bild des Tieres, was in Offenbarung 13 steht, sein könnte oder aus was es besteht. Es ist die Kombination einer geistigen mit einer weltlichen Macht. Und wir haben an der Basis dessen, was heute geschieht, eine geistliche Idee. Die Wissenschaft, sie kommt aus Babel. Ja, die Schulen, die Universitäten sind babylonischer Wein. Sie haben babylonischen Wein eingeschenkt, weil sie Institutionen des Tieres sind, das wir gar nicht gemerkt haben. Und der Böse hat das benutzt. Und jetzt können wir sehen, wie das Bild des Tieres entsteht. Es entsteht aus einer geistigen Idee. Und wer von den Protestanten glaubt heute nicht an die Wissenschaft? Wer glaubt heute nicht, dass der Mensch sowohl aus Evolution und auch Schöpfung kommt? Das glauben heute sogar die Adventisten. Was wollen wir dann von den anderen Protestanten sehen? Sie werden, so wie es Ellen White beschreibt, zusammen mit dem Staat die Gesetze machen zur Anbetung des Tieres. Und die Anbetung des Bildes des Tieres ist nichts anderes als das Trinken des Weins. Deshalb ist die Zeit gekommen für den zweiten und für den dritten Engel. Ich habe 10 Jahre die erste Engelsbotschaft verkündigt. Und am Anfang wusste ich nicht einmal, was ich tat. Aber die 10 Jahre der Verkündigung der ersten Engelsbotschaft sind da und sie wird immer weiter verkündigt. Aber jetzt ist die Zeit gekommen der zweiten und der dritten Engelsbotschaft. Und die dritte Engelsbotschaft sagt, und der dicke Engel folgte diesem nach und sprach mit großer Stimme, so jemand, das Tier anbetet und sein Bild. Wisst ihr, was anbeten bedeutet? Es ist Trinken des Weins. Es ist Glauben und nimmt sein Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand. Der wird vom Wein des Zorns Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Der Zorn Gottes ist das Gericht über Babel und es wird kommen. Babylon ist gerichtet. Ja, wir müssen uns nicht fürchten vor dem, was sich heute aufbaut. Es ist das letzte Aufbäumen des Teufels gegen das Volk Gottes, aber er wird versagen. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild. Und so jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Das Tier ist das, was im Hintergrund ist. Wir wissen, was es ist, das Papsttum und Satan wirkt dadurch. Aber das Bild macht Amerika als Bild kommt aus Amerika. Und es wird dem Bild die Macht geben, zu reden, lebendig zu sein. Das heißt, es wird uns zwingen, ein Mahlzeichen zu tun, an Hand oder Stirn. So, es ist egal, ob du jetzt das Tier anbetest oder sein Bild. Es wird dazu führen, dass das Mahlzeichen, das äußere Zeichen aufkommt. Und wenn wir jetzt nicht aufwachen und sehen, dass wir aus einem falschen Wein getrunken haben und uns bekehren, das ist Buße. Buße ist, wenn du erkennst, du hast von dem Wein der Hurerei getrunken. Du hast geglaubt an die Wissenschaft, obwohl du nie wusstest, wie der Mensch funktioniert, obwohl du nicht wusstest, wie die Mikroorganismen, obwohl du das alles nicht wusstest, hast du vertraut. Aber jetzt siehst du, wohin dieses Vertrauen führt. Es führt dazu, dass wir denken, die Krankheit ist eine äußere Einwirkung. Und wir haben nicht verstanden, dass die Krankheit eine innere Sache ist. Das heißt, eine Sache unseres Geistes. Und sie wurde gemacht, damit sie uns die Augen öffnet, dass in uns etwas nicht stimmt. Wisst ihr, was das Gefährlichste an dieser ganzen Sache ist? Es ist das Bild des Tieres. Weil es sieht ja nicht dem Bild, ist dem Tier ähnlich. Es hat doch so gute Ideen. Es will doch das Gute. Aber es basiert auf Evolution. Es basiert auf alles das, was der Teufel sich erdenken konnte, um den Menschen zu betrügen. Und jetzt ist die Frage, es ist noch nicht zu spät. Wir alle haben getrunken aus dem Wein Babylons und wir wussten es nicht. Aber jetzt, wo Babylon gefallen ist, das heißt jetzt, wo es offenbar wird, jetzt ertönt der Ruf, zieht aus von ihr mein Volk. Denn das Gericht wird sicherlich kommen. Babylon ist schon gerichtet. Es hat genug Übel getan auf dieser Welt, weil alle Toten sind in Babylon gefallen, von Abel an. Weil da hinten steht der Grundsatz des Teufels, des Betrugs. Er ist ein Mörder von Anfang an. Und er, mit all seinem System, mit all den Menschen, die ihm dienen, sind gefallen. Wir können jetzt durchblicken. Und wir können jetzt erkennen, können uns reinigen und sehen, ob wir im Wein Babylons sind, ob da Dinge wir aufgenommen haben, ohne sie je zu prüfen und dadurch komplett auf Menschen vertrauen. Und ob wir jetzt rauskommen wollen und sagen, wir wollen das Gesetz nehmen. Wir wollen sehen, wie der Bibel der Mensch beschrieben ist. Wo ist das Problem des Menschen? Warum er ein Kreuz braucht? Warum er ein neues Leben braucht? All diese Dinge sind einfach und klar. Ihr seht, ich kann es in ein paar Minuten können wir es erklären. Das müssen wir im FF jetzt wissen, um dieser Welt die Einladung zu geben. Zieht aus von hier, mein Volk. Und jeder, der ausgehen wird aus Babel, wird errettet werden. Gott möge uns die Gnade geben, dass wir uns nicht mehr verunreinigen mit dem Wein der Hurerei Babels. Dass wir das, was von anderswo kommt, außer dass wir es prüfen können mit dem Gesetz, lehnen wir ab und nehmen es nicht an. Und gehen mit diesem Gesetz, das uns die Augen öffnet über das Wort und können durch Gesetz und durch Zeugnis ein Vorbild sein in dieser Welt und einen Unterschied machen in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Möchtest du zu denen gehören, die ausgehen aus Babel? Ich will nicht in Babel sein. Ich will von seinem Wein nicht trinken. Und wir werden in den nächsten Stunden das Thema vertiefen. Gott möge uns helfen und uns gnädig sein. Amen.